NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
11. September 1903. Der Geburtstag des Philosophen Theodor W. Adorno.
Wann immer man sich auf das beruft, was es in der Welt noch gibt, ist man in Gefahr, der Welt, wie sie ist, zu Hilfe zu kommen.
Ein Nilpferd, ein Mammut, eine Gazelle.
Adorno hat eine sehr enge Familienbindung gehabt. Und in dieser Familie hat man sich wechselseitig Tiernamen gegeben. Die Nilpferdstute war die Mutter von Adorno und er eben dann das Nilpferd. Und die anderen Personen der Familie hatten auch solche Tiernamen, die in der Familie sich herauskristallisiert haben und dann weiter auch benutzt worden sind über das ganze Leben hinweg.
Stefan Müller-Dohm hat in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts bei Adorno Philosophie studiert.
Das war eine Art von Philosophie, die mir nirgendwo begegnet ist, nämlich Philosophieren im freien Reden. Und das hat uns fasziniert, nicht nur mich, sondern alle meiner Generation. Und Adorno ist aufgetreten wie ein Virtuose, als würde er eine Art Kunstwerk vortragen. Und das hat sicher auch zu tun damit, dass er jede Vorlesung, so glaube ich, verstanden hat als ein Musikstück, das er komponiert hat und das er nun vorträgt. Also auch er selber muss das Bewusstsein gehabt haben. Ich habe hier ein kleines Kunstwerk fabriziert und bedanke mich für den Applaus.
Ein Buch von außerordentlicher Bedeutung schrieb Adorno zusammen mit Max Horkheimer, seinem Freund und Mitstreiter, während des Zweiten Weltkriegs im amerikanischen Exil. Die Dialektik der Aufklärung. Im restaurativen Klima der jungen Bundesrepublik, wo es um Verdrängung ging, nicht um Analyse, wurde es zum Kultbuch. Angesichts dessen, was der Faschismus anrichtete, kritisierten die Autoren den Vernunftbegriff der Aufklärung auf radikale Weise. Dieses Buch, schreibt Stefan Müller-Dohm in seiner Adorno-Biografie, unternehme den Versuch, die moderne Rationalität zu entzaubern.
Was ihm vorgeworfen wurde, ist die Verabschiedung von Vernunft. Ich halte aber diesen Vorwurf für falsch, weil die Dialektik der Aufklärung ja doch den Versuch unternimmt, die Aufklärung über sich selbst aufzuklären.
Wobei ein hoher Anspruch im Denken bei Professor Adorno durchaus einherging mit sinnlichem Vergnügen.
Als ich einmal bei einem Freund zu einem Rehbraten eingeladen war und dann hat das Reh genauso geschmeckt wie das Reh in der Kindheit mit Rahmsoße und ich habe einen Rausch bei dem Essen empfunden, den man auch gar nicht wiedergeben kann.
Nach dem Krieg, nach den Jahren der Emigration in Amerika, wo er sich als Sozialforscher einen Namen gemacht hatte, zog es den Gelehrten zurück an den Ort seiner Kindheit, in die Geburtsstadt Frankfurt am Main.
Weil in einer Weise, wie es sonst nie der Fall ist, das Spirituelle des Heimfindens mit der wilden Lust, diesen Geschmack der Rahmsoße zum Reh wiederzufinden, sich verbunden und sich amalgamiert hat. Und ich werde diesem jungen Mann mein ganzes Leben lang die tiefste Dankbarkeit dafür bewahren, dass er diese Art der Wiederherstellung eines verlorenen Lebens mir eigentlich gegeben hat, die viel mehr Wiedergutmachung in Wahrheit ist, als alles, was unter diesem Titel jemals geschehen.
Eine Kindheit mit zwei Müttern, die wirkliche und seine Tante, die Schwester der Mutter, beide sehr musikalisch. Der Vater, Oskar Alexander Wiesengrund, kümmerte sich ums expandierende Geschäft, eine Weingroßhandlung und lieferte gute Tropfen bis nach England und Amerika. Ein freundlicher und großzügiger Mann mit jüdischen Wurzeln. Der Sohn hat sich später gegen den Namen Wiesengrund entschieden und für den klangvollen Mädchennamen der Mutter, Adorno. Im Oktober 1949 kehrte er über Paris nach Deutschland zurück.
Das waren ja noch die Adenauer-Jahre und es gab ja durchaus eine Kontinuität zu der Zeit vor 1945. Und Adorno, der Intellektuelle, war schon auch ein Außenseiter, der ja den Status quo, wo immer er konnte, kritisiert hat.
Das faschistische Denken schien keineswegs überwunden. Der Gelehrte kritisierte, dass viele von denen, die Massenmord und Kriegshetze betrieben hatten, in der Bundesrepublik wieder erfolgreich nach Amt und Würden strebten. Und nicht zuletzt war es Adorno, der gegen das bleierne Schweigen anging, der mahnte, das Grauen der Judenverfolgung dürfe nicht verschleiert und vergessen werden. Ein Richtiges im Falschen könne es nicht geben.
Es hat auch lange gedauert, bis er eine formell richtige Professur an der Universität bekommen hat. Was er zunächst hatte, nannte man despektierlich einen Wiedergutmachungslehrstuhl. Ich meine, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Von 1957 an war Adorno ordentlicher Professor für Philosophie und Soziologie. Leicht gemacht hat er es seinen Zuhörern nicht. Er legte großen Wert darauf, seine Sprache so zu gestalten, dass sie ästhetischen Kriterien genügte. Um den Sinn eines Gedankens zu erfassen, bedurfte es höchster Aufmerksamkeit.
Wann immer man sich auf das beruft, was es in der Welt noch gibt, ist man in Gefahr, der Welt, wie sie ist, zu Hilfe zu kommen. Während ich glaube, dass der wirkliche Wille, der unbestechliche Wille, aus den Dingen auszubrechen, geradezu dessen bedarf, dass man ohne Trost die Dinge so sagt, wie sie sind.
Sein Schüler Stefan Müller-Dohm.
Das Verstehen war überhaupt nicht einfach. Ich habe Semester gebraucht, um das, was er in der Vorlesung vorgetragen hat, dann zu verstehen. Man musste anfangen, die Bücher, die man ja auch kannte, dann zu lesen. Das war eine mühsame Lektüre, natürlich. Aber so kam man an die Dinge ran. Sehr hat geholfen die Lektüre seines Aphorismenbandes. Ist, glaube ich, das Buch, was am meisten verkauft worden ist von ihm, die Minima Moralia. Wenn man sich damit beschäftigt hatte, war der Zugang zu seiner Philosophie und seiner Soziologie, seiner Gesellschaftstheorie leichter.
Begabung ist vielleicht überhaupt nichts anderes als glücklich sublimierte Wut.
Die Gedanken Adornos bildeten einen eigenen Kosmos, in den er seine Studenten entführte. Er beharrte darauf, sobald die Vernunft als Ergebnis von Einsicht aus dem Bewusstsein verschwunden sei, bezahlten die Menschen
die Vermehrung ihrer Macht mit der Entfremdung von dem, worüber sie die Macht ausüben.
Die sogenannte Frankfurter Schule und ihre berühmte kritische Theorie wurden zum Begriff. Und als radikaler Denker, der mit den herrschenden Verhältnissen nicht zufrieden war, avancierte Adorno alsbald zur Stimme einer Generation, die gegen die Autorität der Väter aufbegehrte. Der Muff unter den Talaren musste dringend ausgelüftet werden.
In die Vorlesungen und Seminare zu gehen, war eine Pflicht für jeden jungen Menschen, der sich als intellektuell orientiert verstanden hat.
Der Gelehrte Theodor W. Adorno also als Nilpferd, als Philosoph, als Pianist, als Soziologe, als Vorbild, als Mahner, als Galionsfigur der Studentenbewegung.
Er verstand sich als vieles, auf jeden Fall auch als Komponist und als Musiker. Er hat ja komponiert in der Tradition der zweiten Wiener Schule. Er hat ja bei Alban Berg eine Zeit lang studiert und eine ganze Reihe von Kompositionen verfasst. Und darüber hinaus hat Adorno ja vorzüglich Klavier gespielt.
Ausflüge zur leichten Muse belebten den Alltag. Zum Erstaunen seiner Studenten war es nicht der Jazz, der vor seinen Ohren Gnade fand.
Er konnte ans Klavier gehen und, ja, man würde heute sagen, Schlager klimpern.
Die in Kanten berichten von ausgeprägt kindlichen Zügen des Gelehrten. Seine Frau Gretel Adorno bemerkte, und es war nur halb im Scherz, sie werde ihn adoptieren.
Anstelle des Kindes, das ich doch nie bekommen werde.
Die Freude an Tiernamen, die er denen, die er liebte, anheftete wie Auszeichnungen, spricht für sich. Eine Riesensammlung von Giraffen und Nilpferden aus Stoff, aus Holz, aus Stein oder Ton schmückten seine Regale. Briefe an Freunde unterschrieb er nicht mit Theodor, sondern blieb beim Kosenamen seiner Kindheit.
Alles Liebe von ihrem alten und wahrhaft getreuen Teddy.
Adorno ging schon früh sehr gerne in den Zoo, interessierte sich für diese Tiere und hatte eine intensive Beziehung, ja, zu Tieren. Ich muss das wirklich so sagen. Und hat sich auch gegenüber dem damaligen Zoodirektor in Frankfurt in den 60er Jahren vehement brieflich dafür eingesetzt, dass bestimmte Tiere seitens des Zoos angeschafft werden.
Wäre es nicht schön, wenn der Frankfurter Zoo ein Wombat-Pärchen erwerben könnte?
Ein Brief von 1965 an Zoodirektor Bernhard Schimek.
Ich kann mich an diese freundlichen und rundlichen Tiere mit viel Identifikation aus meiner Kindheit erinnern und wäre sehr froh, wenn ich sie wiedersehen dürfte.
Auch die Tiere auf dem Teller fanden sein Wohlgefallen, der Hummer nicht weniger als der Rehbraten, gute Weine, exquisite Hotels, schöne Frauen. Der Meisterdenker der Frankfurter Schule wusste das Leben zu genießen.
Für Adorno haben Frauen immer die Rolle der Inspirationskraft gespielt. Er hat sich in seiner Künstlerexistenz gewissermaßen von diesen erotischen Beziehungen inspirieren lassen.
Ein berühmter Satz aus dem Schatzkästlein für Herzensangelegenheiten.
Geliebt wirst du da, wo du schwach dich zeigen kannst, ohne Stärke zu provozieren. Nicht? Das ist sozusagen der Kerngehalt seiner Utopie in Bezug auf Liebe. Aber die Utopie ist auch wieder verknüpft mit einem kritischen Blick auf das, was aus ihr geworden ist in der bürgerlichen Gesellschaft.
Lebenslang schien Teddy verliebt in die Liebe selbst zu sein.
Das weibliche Geschlecht hat eine hohe Attraktivität für ihn. Das ist natürlich auch sexuell konnotiert, aber nicht nur. Ich stelle mir vor, dass die Frau für ihn das andere der herrschenden Gesellschaft auch repräsentiert. Und das hat er immer darin gesucht und geglaubt, auch in der Erotik ein Gegengift zu der herrschenden Gesellschaft in ihrer Repressivität und sexuellen Unterdrückung zu finden.
Die Beziehung zur Ehefrau Gretel gilt als legendär. Sie war ihm Partnerin auf Augenhöhe und Mitarbeiterin.
Eine sehr intellektuelle Frau, ohne die er vermutlich nicht so durch die Welt gekommen wäre, wie er durch die Welt gekommen ist am Ende. Sie war für ihn ein Rückhalt und er war ihr gegenüber aus seiner Bewusstseinshaltung heraus stets treu. Was nicht ausschließt, dass es viele erotische Seitensprünge bei ihm gegeben hat.
Als die Studentenbewegung Ende der 60er Jahre ins Radikale kippte, schlug der Respekt, der dem Gelehrten zuvor entgegengebracht worden war, ins Negative um. Auch Adorno galt plötzlich als zweifelhafte Autorität, die es zu attackieren und womöglich abzusägen galt. Im Sommer 1969, es war wenige Wochen vor seinem Tod, dachten sich Studentinnen eine besondere Überraschung aus.
Das Busenattentat, die Störung der Vorlesung durch die 2, 3 Frauen, die dann ihre Busen entblößt haben, das war für ihn deshalb so provokant und verletzend, weil er zu denjenigen gehört hat, zweifellos und sich auch so verstanden hat, die über solche kleinbürgerlichen Affekte erhaben sind.
Die zunehmende Verrohung der Studentenproteste schockierte und empörte ihn.
Idiotische Brutalität der Linksfaschisten.
Er hat schon auf der einen Seite versucht, in seiner eigenen Lebenspraxis das umzusetzen, was ihm vorschwebte, als dieses Ideal einer freien, von Vertrauen getragenen Liebe. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch bei Adorno, sagen wir mal, bürgerlich verengte Umgangsweisen und Reaktionen, von denen man ja im Nachhinein betrachtet sagen würde, sie haben auch etwas Kleinbürgerliches.
Der Adorno-Biograf Stefan Müller-Dohm führt die außerordentliche Bedeutung des Gelehrten, die weit über sein physisches Leben hinausgeht, auf zwei Dinge zurück.
Zum einen auf die Radikalität seiner Kritik an den herrschenden Verhältnissen und auf der anderen Seite aber das Moment von Utopie, dass alles anders werden kann und dass eigentlich es nur eines geringen Anstoßes bedarf, damit die Menschen glücklich in ihren sozialen Zusammenhängen leben.
Im Zeitzeichen erinnerte Monika Buschei an Theodor W. Adorno, der am 11. September 1903 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.